Es ist das zweite Jahr seines Wirkens. Nochmal, ich denke, es ist sehr früh, wahrscheinlich der Beginn des zweiten Jahres seines Dienstes. Eine der Dinge, die, wie ich denke, sehr klar in diesem, zumindest in diesem Abschnitt zu erkennen sind, ist der Beginn des Widerstandes, der auch das dritte Jahr kennzeichnen würde in seinem irdischen Dienst. Sein zweites Jahr nennen wir normalerweise das Jahr der Beliebtheit. Das erste Jahr von Jesus ist, abgesehen von den Wundern in Galiläa, eher unbekannt. Und es scheint, dass jetzt der Dienst von Christus in diesem Zeitabschnitt sich mehr auf Jerusalem konzentriert. Und so haben wir in diesem Abschnitt ist die zweite Hälfte von Jesu Interaktion mit dem gelähmten Mann am Teich von Bethesda. Und ich möchte nochmal euch daran erinnern, was ich vorher über diesen Abschnitt gesagt habe. Jesus kam aus Galiläa und er kam wahrscheinlich in der Zeit des Passafestes zur Stadt Jerusalem. Er kam durch das nördlichste Tor, das in den Tempelkomplex führte, das Schaftor. Das ist ein Tor, wo die Schafe hineingeführt wurden, die für die Opfer bereitet wurden. Und das war auch der Platz, wo die Pilger auch hineinkamen, um den Ort der Versammlung zu sehen. Und da war auch der Teich von Bethesda. Und Bethesda heißt das Haus der Gnade. Da war eine große Gruppe von Invaliden, Blinde oder Gelähmte oder verschiedene Kranke oder die auch Krüppel waren oder andere Probleme in ihrem Leib hatten. Und sie waren in diesen Säulenhallen um diesen Teich rum versammelt. Und dieser Teich diente der Reinigung oder Waschung der Pilger, die in die Stadt hineinkamen. Und die Invaliden waren dort, um Gnade zu bitten. Christus kam und sah diesen Mann, der da 38 Jahre lag, ein Bettler, wartend und auf die Gnade Gottes angewiesen für seine Heilung. Jesus fragte ihn, willst du geheilt werden? Jesus fragte ihn, willst du geheilt werden? Und der Mann verstand nicht wirklich, was die Frage war, er konnte das nicht begreifen. Und doch hat Jesus diesem Mann etwas gesagt und sagte ihm, er soll aufstehen und seine Matte nehmen und umhergehen. Und der Abschnitt direkt vor unserem heutigen Abschnitt sagt uns, dass das an einem Sabbat geschah. Und so lesen wir nun heute auch am Tag des Herrn diesen Abschnitt. Lasst uns Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort lesen. Johannes 5, die Verse 10 bis 17. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündigte den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Aber Jesus antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke auch. Das Gras verdorrt und seine Blume fällt ab, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Als ich begann, mir zu überlegen, wie ich diesen Abschnitt lehren kann, da kann man, würden viele wahrscheinlich sich abfinden, dass einfach das nur mit dem Wunder zusammenhängt, das Christus für diesen armen Gelähmten getan hatte. Aber eines, was ich hier sehe, ist, dass hier ein sehr klarer Schnitt ist. Im ersten Teil dieses Abschnitts haben wir Jesus, den Gelähmten und eine große Anzahl von Invaliden. Und in diesem Abschnitt haben wir eine große Gruppe von Juden, dann den Mann, der einmal ein Invalid war, und diese knappe, einzeilige Antwort von Jesus, dem Retter und Erlöser von denen, die leiden. Eine der Dinge, die ich denke, die sehr besonders hier sind, ist die Reaktion, die diese Männer auf die Gnade Gottes zeigen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, diese Predigt zu überschreiben mit dem Titel Gehorsam gegen Gesetzlichkeit. Wir sehen in diesem Abschnitt, dass die Juden selbst nicht ihre eigenen Herzen bedenken. Sie bedenken nicht die Gnade Gottes. Sie waren blind für das Wunder, das an diesem Mann getan wurde. Und so sahen sie ihn mit einem negativen und gesetzlichen Blick an. Aber für den Mann, der geheilt war, war es ein Tag des Gehorsams, ein Tag des Segens, ein Tag der Freude und des Glücks. Die Frage des Verhältnisses von Gehorsam und Gesetzlichkeit ist eine Frage, die die Kirche und die Heiligen schon seit dem 1. Jahrhundert geplagt hat. Und selbst jetzt, im Jahr 2016, in der Presbyterianischen Kirche von Amerika, ist das ein sehr diskutiertes Thema. Jeder Einzelne muss sich täglich fragen, bin ich gehorsam aus einem freudigen Herzen heraus oder bin ich gesetzlich aus einem selbstdienerischen, selbstfokussierten und selbstsinnigen Herzen heraus? Und es ist eine wichtige Frage. Und es ist eine Frage, wo wir von Zeit zu Zeit rechts oder links abweichen können, wo wir in Gnade fallen können oder in Verdammnis. Wir können ein hartherziges oder ein weichherziges Volk sein. Und so, wenn wir diesen Abschnitt gemeinsam betrachten, möchte ich, dass ihr für euch zumindest ein Profil erstellt über Gesetzlichkeit oder Gehorsam, wo doch der Gehorsam herkommt, wie was Gehorsam ist, wie er auch funktioniert in unserem Leben und wie wir durch das Wort Gottes geformt werden sollten, das uns zum Gehorsam drängt. Drei Dinge. Zunächst einmal, Gehorsam ist das Ergebnis von Gnade. Gehorsam ist das Ergebnis von Gnade. Zweitens, Jesus verwirft niemals die Objekte seiner Gnade. Drittens, Gottes Gnade dient dem Zweck unseres Gehorsams. Gottes Gnade dient dem Zweck unseres Gehorsams. Wir lesen in Vers 10, dass diese jüdischen Männer den Gelähmten sahen, der geheilt wurden. Sie sahen einen Mann, ich möchte nicht, dass ihr das überseht, sie sahen einen Mann, der geheilt wurde. Stellt euch mal in diesen Kontext der jüdischen Männer. Der Mann, der geheilt wurde, war ein Gelähmter für 38 Jahre, ein Bettler, auf einer Matte. Und zwar positioniert neben dem Schaftor. Und diese Männer, die gerecht waren, Juden der Juden, makellos, die haben diesen Mann sicherlich gesehen. Oder haben auch sein Klagen und sein Stöhnen gehört. Sie haben auch gesehen, wie er bettelte für einige milde Gaben. Sie haben auch gewusst, wer er war. Sie kannten auch sein Angesicht und haben ihn daher auch in seiner geheilten Form erkannt. Aber achte darauf, wie sie diesem Mann begegnen, den sie sahen. Sie sahen ihn jeden Tag, sind an ihm vorbeigegangen. Vielleicht haben sie manchmal sogar angehalten und ihm etwas Gutes getan, dass er etwas zum Essen und Trinken bekommen kann. Aber an diesem Tag, als er nun geheilt war, wo sie sich hätten freuen sollen, als sie sich einfach nur begeistert sein sollten von der Gnade Gottes und beeindruckt von der Barmherzigkeit des Retters und sich wundernd über das Werk eines Propheten, und in der Gnade verherrlichend sein sollten gegenüber dem Herrn des Himmels, da waren ihre Herzen voller Verdammung und Zorn. Sie sagen zu dem Mann: Es ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Das ist beachtlich, oder? Es ist beachtlich, ein solches Herz zu haben gegenüber einer Person, die so niedergedrückt war und nun so heil wurde. Es ist eine beeindruckende Sache zu lesen, dass diese Männer, die ihn ziemlich sicher kannten, die ihn wahrscheinlich auch gesehen haben, wie er vielleicht auch durch die Straßen Jerusalems humpelte und der vielleicht sogar auch nur kriechen konnte im Staub, und der den Staub der Erde schluckte, der auf den Füßen der Menschen war. Und die sehen ihn jetzt geheilt. Und was ist ihre Reaktion? Verherrlichung? Nein, es ist Verdammung. Wie kann ihr Herz so hart gegen diesen Mann sein? Achtet auf die Interaktion, wie sie diesem Mann begegnen. Sie sagen, es ist der Sabbat und es ist nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Und der Geheilte sagt zu ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Und ihre Antwort: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Wieder drücken sie ihn nieder. Sie wenden ein Gesetz an diesen Mann an, das ihr in der Schrift finden könnt. Ich fordere euch raus, das zu tun. Sie denken vielleicht und überziehen oder erweitern ein Gebot aus Nehemia oder Jeremia: Nimm keine Last auf dich am Tag des Herrn. Aber lasst mich erinnern, dass diese Gebote, die ihr in den Schriften lesen könnt, dass sie jetzt nicht so sehr davon handeln, dass du nicht deine Liegematte nehmen kannst und sie nach Hause nehmen kannst. Denkt dran, dieser Mann war arm, es war wahrscheinlich eines der wenigen Dinge, die er besaß. Sondern diese alttestamentlichen Gesetze über dieses Tragen von Lasten gingen sicherlich nicht darum, sondern es ging darum, dass man keine Lasten mitnehmen sollte, dass man sie in der Stadt verkaufen könne, zu seinem eigenen Zweck. Wenn wir jetzt in diesem Abschnitt weitergehen, dann sehen wir, wo der Mann hinging, als er seine Liegematte auf dem Rücken trägt. Und zwar, er geht in den Tempel. Er geht, um anzubeten. Er geht, um Gott zu loben. Er geht, hat Freude am Herrn. Und das ist nicht so, wie es diesen Männern geht, die ihr hier seht. Sie sehen ihn mit einem selbstgerechten Auge an. Sie sehen ihn mit einem Auge, das nach innen gerichtet ist. Sie sehen ihn und versuchen in ihren eigenen Herzen herauszufinden, warum dieser Mann ihre Autorität gebrochen hat. Sie sind doch die Gerechten. Sie sind die, die fern von jeder Anklage sind. Und was ist mit diesem schrecklichen Sünder? Sie sehen den Mann und sehen ihn nicht mit einem freudigen Auge, sondern mit einem Auge der Selbstsucht. Und sie stehen öffentlich an der Straßenecke, zeigen mit dem Finger auf ihn und verdammen ihn. Was machst du hier, so dass die Volksmenge ihn das hören kann? Etwas, was ihr wissen solltet, ist, dass zu dieser Zeit in der Geschichte des Volkes Gottes war das Brechen des Sabbats, selbst in dieser kleinen Form, dass die Leute dachten, es würde gebrochen, dass ein Mensch dadurch unter die Todesstrafe kam. Ihr Tun gegenüber diesem Mann war eines der hasserfülltesten Dinge, die man tun konnte. Und das ist deswegen, weil sie das Gesetz Gottes nur so gesehen hatten als eine Liste von To-Dos. Ein Mittel, durch das sie die Aufmerksamkeit anderer Männer bekommen konnten und ihre eigene Haut retten konnten. Sie haben das Gesetz gesehen und hatten kein Gramm Gnade in ihr Herz geprägt, sondern sie sahen das Gesetz nur eine große Last und deswegen wurden sie gesetzlich. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wie wir selbst das Gesetz Gottes sehen. Wir müssen nüchtern und ehrlich und verständlich sein und den Endzweck unseres Herrn sehen, mit dem er es uns gegeben hat. Uns ist kein Anrecht gegeben, dass wir hier dadurch aufgebaut werden, sondern dass wir dadurch erinnert werden, wer wir sind. Dass wir erinnert werden, wie verzweifelt unser Zustand ist und wie sehr wir einen Retter brauchen. Das Gesetz ist keine Straßenkarte für uns zur Selbsterfüllung oder Selbsterrettung unserer Seelen, sondern um uns daran zu erinnern, dass wir es nicht tun können und dass wir jemanden brauchen, der es für uns tut. Es ist leicht für uns, dass wir sagen, wir sind die Heiligen und wir sind die Leute mit Theologie und wir nutzen das Gebet und dann können wir verhärtet werden und zornig und dass wir sehr, sehr kritisch werden gegenüber den Dingen, die um uns herum geschehen. Aber lasst mich euch ermutigen, Freunde. Nehmt nicht diesen Blick der Pharisäer oder der Gerechten an im Umgang mit dem Gesetz, sondern nehmt den Blick des bedürftigen Bettlers an. Das Problem ist, dass wenn wir das Gesetz mit einem Blick des Forderns ansehen, dann blicken wir durch Linsen oder Brillengläser, die nur Spiegel sind, in denen wir nur uns selber sehen können. Es ist eine harte Sache. Es ist eine nach innen gerichtete und tote Sache, wenn wir das Gesetz ohne die Gnade Jesu Christi betrachten. Was ging verloren? Was war der Schmerz? Was war die Seelenpein, als diese Männer anfingen zu reden? Sicher hat es diesen einst gebrochenen, nun geheilten Mann erschreckt. Aber diese Männer hatten sich auch selbst der Freude beraubt, die sie hätten haben können, indem sie darüber nachdenken, wie dieser Mann vorher war und wie er jetzt war, geheilt, erlöst. Und der von der Gnade Jesu beeinflusst war, der nun laufen konnte, hüpfte. Beraubt euch nicht selbst, Freunde, von der Freude, die ihr haben könnt, wenn wir das Gesetz Gottes betrachten und unser Versagen sehen, aber eben auch die erlösende Gnade Gottes. Und wir sehen, wie dieser Mann gehorsam war. Es ist vielleicht komisch, das jetzt so zu sehen, aber ich hoffe, euch das erklären zu können. In Vers 8 sehen wir, wie Jesus sagt: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Ich möchte euch ermutigen, dass dieser Mann hier 38 Jahre lag und er war kein Fremder vor den Geboten, Anforderungen des Gesetzes. Er sah ja, wie Pilger kamen und das Gebot erfüllten und er wusste, was erlaubt war zu tun und was nicht erlaubt war zu tun. Aber er hört in seinen Ohren die Stimme Jesu klingen: Willst du geheilt werden? Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und als er die Stärkung seiner Beine fühlte und den Boden hinter sich, da wusste er in seinem Herzen, dass dieses Werk, das getan wurde, das war ein Werk von Jesu Gnade. Das war offensichtlich, auch wenn er seinen Namen nicht wusste. Er wusste, was ihm getan wurde, war ein Wunder. Er wusste, das, was ihm getan wurde, war eine göttliche Gnade. Er wusste, dass diese wunderbare Gnade, die ihm zuteil wurde, dass das einfach das war, wunderbar, Gnade. Und der Mann tut das, was Jesus sagt. Wegen der Gnade Gottes und der Freude, die er an dieser Gnade hatte. Er läuft, er ist gehorsam, Er tut das, was er tun soll. Und wo geht er hin? Er geht direkt zu dem Ort, wo er genau weiß, dass wenn er eine Liegematte trägt, dass er dort verdammt würde. Und trotzdem geht er dorthin, denn er will den Herrn des Himmels loben. Sein Gehorsam, den Herrn anzubeten, an dem Tag des Herrn, dem Sabbat, dem Tag, an dem er geheilt wurde, kommt zusammen mit der Realität, dass der Herr diese wunderbare Sache für ihn getan hatte. Etwas, das er nicht mal wusste, dass es möglich war. Und doch wusste er nun den Nutzen davon. Sein Gehorsam ist gebunden an den Dienst der Gnade von Jesu Christi. Freunde, wenn unser Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes an irgendetwas anderes gebunden ist als die Gnade und Barmherzigkeit Jesu Christi, dann tun wir sie gründen auf nichts anderes als auf unsere eigene Fähigkeit und unsere eigene Zufriedenstellung und unsere eigene Verherrlichung und unser eigener Nutzen. Freunde, lasst mich euch einladen, wie ihr jetzt in diesem Gottesdienst sitzt, das Wort Gottes hörend, wie es gelesen und gepredigt wird, und ihr erinnert werdet an die Gnade Christi, die uns geistlich von einer Matte hochzieht, auf der wir wie lange auch immer gelegen waren, wo wir geistlich leprakrank waren, gelähmt durch Sünde und hinaufgehoben von dem Staub, in dem wir saßen, dass wir nun geistlich lebendig sind und laufen können und Freude haben, um Gott zu preisen und gehorsam zu sein, heute und morgen und in den nächsten Wochen. Ein Leben des Gehorsams aus der Gnade Jesu Christi ist ein Leben der Erfüllung in der Person Jesu Christi. Das ist nicht fernab von Gott, aber es ist im Gesicht und den Händen und den Dienst und der Freundlichkeit und Barmherzigkeit von Jesus, Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Wenn du irgendeinen anderen Blick auf die Heiligkeit hast, die nicht in Hand geht, damit zu Jesus zu kommen und sich an ihm zu freuen, dann wird es sehr schwierig sein, an dem Tag, wo du wirklich, 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 wirklich diese Gnade und Freundlichkeit brauchst und du nur das vorstellen kannst, dass du eine Forderung siehst, wie du dich selber aus der Sache herausholst, in die du dich hineinbuxiert hast. Das Zweite, was ich euch in diesem Abschnitt zeigen will, ist, dass Jesus niemals die Objekte seiner Gnade verwirft. Dieser Mann hatte gerade eine Interaktion mit den Juden, und zwar eine sehr ernste, eine um Leben und Tod, eine, die gefährlich ist, zu haben. Die Männer antworten: Warum machst du das? Warum stehst du und machst das, was nicht richtig ist, am Sabbat zu tun? Und der Mann sagt, der geheilte Mann sagt: Der, der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Er ist gehorsam wegen Christus. Und die Frage der Juden: Wer ist dieser Mann? Die wollen das rausfinden. Nicht um ihm zu gratulieren oder selber Nutzen von ihm zu bekommen, sondern damit sie ihn verfolgen können. Aber wie wir weiterlesen, wusste er nicht einmal den Namen von Christus. Und wir lesen in Vers 14: Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr. Ich möchte nicht den ganzen Weg durchgehen, wo jetzt auch Jesus zu ihm redet, aber ich möchte, dass ihr Vers 14 anhaltet und seht: Danach findet ihn Jesus im Tempel. Danach findet ihn Jesus im Tempel, oder danach findet Jesus ihn im Tempel. Und ich möchte euch eine Spannung aufzeigen, die euch vielleicht entgangen ist bisher. Dass nämlich Christus den Mann aus eigenem Antrieb getroffen hat. Jesus ist durch dieses Schaftier gegangen und hat diesen Mann gesehen und ist ihm nahe gekommen und hat zu ihm gnädig gesprochen. Er sah ihn in seinem übel zugerichteten Aussehen. Er erkannte ihn in seinem verzweifelten Zustand. Und was ist die Reaktion von Christus. Er spricht gnädig und barmherzig und freundlich zu ihm. Und dann heilt er seinen Leib, dass er stehen möge und heil sei und dass er ein körperlich unversehrter Mann werde. Und dann zieht sich Jesus zurück. Wir wissen nicht, warum Jesus nicht bleibt. Vielleicht ist es so, dass wenn er geblieben wäre, dann hätte es einen Aufruhr gegeben, weil jeder dort gefordert hätte, geheilt zu werden. Und Jesus hätte es nicht geschafft, seinen Dienst zu vollenden, nicht nur an diesem einen Mann, sondern auch vor dem Angesicht der Juden. Das ist wahrscheinlich der Fall. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass der Mann zumindest eine kurze Zeit erlebt hat, wo er im Gehorsam, wo er doch ein Zurückweichen von Christi persönlicher Gegenwart erlebt hat. Ich denke, dass diese Passage sehr klar lehrt, dass selbst in Zeiten, wo wir die persönliche Gegenwart Christi nicht empfinden, wo wir nicht direkt diese Gegenwart vor uns erleben, dass wir trotzdem, nichtsdestotrotz, wie dieser Mann, wir einen Erlöser haben, der ein Werk begonnen hat in unseren Leibern oder in unseren Seelen, uns zu heilen, uns zu dienen, dass selbst wenn du denkst, dass er so fern von dir ist, dass er uns doch nahe ist und dass er uns auch wieder finden wird in unserer Zeit der Not. Dieser Mann war in einer verzweifelten Lage. Sie fragten ihn sehr schwierige Fragen. Wer ist dieser Mann? Wenn er keine Antwort geben konnte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er selbst geschlagen würde, gequält, vielleicht sogar getötet. So ist er in einer verzweifelten Lage. Und uns wird gesagt, dass Jesus, der ein gutes Werk in ihm begonnen hat, es nun auch zum Ende bringt. Er findet ihn. Er lässt ihn nicht in dieser Stunde zurück, in dieser Stunde der größten Not. Vergesst das nicht, Freunde. Unser Retter, der unser Leben der Errettung beginnt, dem gefällt es auch hindurchzugehen, dass wir in einem Leben der Heiligung leben, dass wir auch ein ewiges Leben der Herrlichkeit haben. Er ist nicht damit zufrieden, einfach uns zurückzulassen und weiterzugehen, sondern er fährt damit fort, für uns zu sorgen. Aber lasst uns auf das Dritte gucken, was ich euch in diesem Abschnitt zeigen will. Gottes Gnade dient dem Zweck unseres Gehorsams. Die Begegnung, die Jesus mit dem Mann im Tempel hat, als er ihn findet, ist sehr einfach. Jesus kommt zu ihm und sagt, siehe, du bist geheilt worden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Das ist eine sehr kurze, knappe Unterhaltung. Uns wird nicht mal gesagt, dass Jesus sich vorstellt und sagt, hallo, ich bin Jesus von Nazareth. Irgendwie, dass dieser Mann in der Lage ist und einen Beweis hat, dass irgendwas hier ihrer Konversation folgt. Aber achte darauf, was Jesus zu diesem Mann sagt. Achte darauf, wie er es genau formuliert. Jesus sagt, siehe, du bist gesund geworden. Er ermutigt den Mann, einen Moment innezuhalten, um zu sehen, vielleicht sagt er ihm auch, mit seinen physischen Augen, dass er auf seinen physischen Leib blicken soll. Vielleicht sagt er auch in seinem Geist, in seinem Herzen soll er zu denken und fühlen und erkennen, dass das mit ihm geschehen ist. Nichtsdestotrotz, er sagt es sehr einfach. Achte darauf, was Gott dir getan hat. Du bist heil. Siehst du, was Gott getan hat, als was ich in deinem Leib getan habe? Siehst du das? Siehe, was dir getan wurde. Siehe, dass du gesund bist. Freunde, es ist so wichtig für uns, dass wir täglich daran erinnert werden, dass wir staunen. Und für die, die in Christus sind, dass wir sehen das Werk Gottes in uns. Denn so führt er ihn in das Nächste, was er ihm sagt. Er sagt, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr. Diese zwei Dinge hängen zusammen. Er möchte den Christen dazu bringen, dass er immer einen Rückblick auf das wirft, was Gott an ihm getan hat in seiner Gnade. Dass er eine fortlaufende Liste hat über Gottes Gnadenerweise. Dass Gott sich um ihn kümmert, dass Gott ihn persönlich umsorgt hat und dass er das mit einem freudigen Herzen noch einmal reflektiert. Und das nächste, was er ihn auch aufruft zu tun, ist ein besonderer Gehorsamsakt. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfährt. Die Grundlage für unsere Heiligung muss die Gnade und Barmherzigkeit von Jesus sein. Wenn du es so wie diese Juden versuchst, nach deinen eigenen Anforderungen heilig zu sein, dann hast du ein Herz, das hart ist wie Stein. Du bildest so viele verschiedene Forderungen, die Gott niemals von dir fordert, dass du einen Berg vor dir hast, den du gar nicht erklimmen kannst. Aber wenn du einen Moment innehältst und den verzweifelten Zustand deines Herzens erkennst und erkennst, dass Gott gnädig ist zu denen, die nichts können, denn er kann es, dann hast du einen Grund, auf dem du freudig mit einem liebenden Herzen, mit einem Herzen, das voll ist, voller Barmherzigkeit von Gott, um auch ihm nachzujagen, in Liebe. Und dann siehst du dein Herz geheiligt. Das ist wirkliche Heiligung. Sicherlich ist es ein Abkehren von Sünde, ein Hinwenden zu Gott. Sicherlich ist es ein Abtöten des alten Menschen im Fleisch, wenn ich es sehr einfach ausdrücken kann. Abgetötet zu werden heißt, lernen, Gott zu lieben. Lernen, wie man Gott lieben kann. Ich habe Menschen in meinem Leben, die ich liebe. Und ich liebe sie für ganz besondere Gründe. Ich habe Eltern, ich habe meine Ehepartnerin, ich habe Söhne, ich habe Freunde, ich habe Älteste, ich habe Diakone, ich habe diese Gemeinde. Es ist gesund für eine Person, wenn du jemanden lieben willst, diese Liebe zu nähren, sie zu befeuern, sie als ein Feuer in deinem Herzen zu nähren, dass du fortwährend bedenkst und bestaunst den Gewinn und die Segnungen dieser Person. Das sagt er ihm hier. Sieh, dass du gesund bist. Sehe, was dir getan wurde. Und sündige nicht mehr. Wenn du nicht mehr sündigen willst, dann brauchst du ein Herz, das da, wo es mit Sünde überfüllt war, dass da Gott überfließend diesen Platz ausfüllt. Zu der Frage von sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt, da haben einige Kommentatoren gesagt, das bedeutet, dass die Not seines Leibes ein Resultat seiner Sünde war oder eine Krankheit, die durch Sünde verursacht war. Wahrscheinlich war es so, als er jung war. 38 Jahre sind in der alten Welt sehr viel länger als heute. Vielleicht, als er jung war, vielleicht ist er von jemandem in einem Kampf niedergestreckt worden und wurde dadurch gelähmt. Es ist schwer, das zu wissen. Aber ich denke nicht, dass das der Kern des Problems ist, sondern ich denke, der Kern des Problems, den Christus hier anspricht, ist das Herz. Christus möchte von diesem Mann, dass er in sich hineinblickt und weiß, dass Christus ihm gnädig war und dann in Heiligkeit wandeln möge, sodass sein Leib und seine Seele nicht in den Ort geworfen werden mögen, wo eine noch schlimmere Qual ist, nämlich die ewige Hölle. Man könnte die Frage stellen, was könnte schlimmer sein als 38 Jahre in gelähmter Haltung in dem Staub von Jerusalem? Hölle ist schlimmer. Und der Aufruf Christi an ihn ist der Aufruf zu Gehorsam und Heiligung. Lasst mich noch einmal ermutigen, Freunde, wenn ihr gehorsam sein wollt und in Liebe und Gehorsam wachsen wollt, dann muss auch das und die Heiligung gegründet sein in der Gnade und Barmherzigkeit Jesu Christi uns gegenüber. Lasst das nicht eurer Aufmerksamkeit entgehen. Heiligung ist, Gott zu lieben und zu lernen, ihn noch mehr zu lieben. Wie wir nun weitergehen, lesen wir in Vers 16. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Ich möchte das gewisserweise in alle drei Punkte einbauen und nicht einen extra Punkt daraus machen. Ich möchte das sehr einfach sagen, Freunde. Jesus' Verständnis von der Schrift sieht den Sabbat als eine Gnade für Menschen wie du und mich. Und wie wir jetzt auch in die Zeit der Anbetung kommen, die wir vor uns haben, wir haben nun das Wort lesen gehört und gepredigt gehört und wir haben gemeinsam gebetet und wir haben gesungen. Wir müssen immer uns dessen bewusst sein, dass der Herr in uns wirkt, dass der Vater in uns wirkt und dass auch Christus wirkt und dass Christus auch in unserer Mitte, er wirkt noch immer. Er wirkt noch immer für gelähmte Leute. Er wirkt noch immer für Gelähmte. Er wirkt für die, die auf einer Matte liegen. Freunde, er wirkt selbst jetzt für uns. Jeden Sonntag. Der Tag des Herrn handelt von Gnade. Es geht um die Herrlichkeit Gottes und die Barmherzigkeit Gottes gegenüber Menschen. Und ich hoffe, wie du nun kommst und wie du auch zu diesem Tisch kommst, dass du kommst mit einem Herzen, das die Gnade Gottes erwartet, dass sie dargestellt wird. Und mit dem Gebet, dass du es in deinem Herzen und deinem Gedanken es verstehen mögest. Und dass du siehst, was der Herr für dich getan hat. Dass es eine Zeit gebrauchst, um geheiligt zu werden. Dass du gehorsam sein mögest und die Gnade des Retters bedenkst, dass du kommst, dass du an Christus dich freust und dass du ihn lobst und dass du hier heute inmitten seines Volkes das tust. Lasst uns beten. O Herr, unser Gott, wir danken dir für die vielen Gnaden, die du uns geschenkt hast, dass du treu warst, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen, dass du dich nicht von uns abwendest, auch nicht in dieser Zeit des Lebens, dass du uns genauso siehst, wie wir sind, noch nüchterner als unsere eigenen Augen uns sehen können und wie du doch uns dienst inmitten von allen unseren Leiden und Qualen. Vater, wir bitten, dass du uns segnest, dass du auch dieses Wort in unserem Herzen bewegst und dass du uns ein bußfertiges Herz schenkst und uns heilig machst. Auch jetzt. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.